Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren. Wir hatten eine krasse Woche. Ja. Also wirklich, es war anstrengend. Es war super cool, aber es war auch sehr anstrengend.
Es gab vor allem in meiner Woche sehr viele Ups and auch Downs.
Oh ja. Wir waren zunächst eingeladen ja in dieser Talkshow, die hier in Münster live stattgefunden hat. Und das war ein interessanter Abend, der auch, glaube ich, länger ging, als wir so dachten. Also es hat sich schon irgendwie lang angefühlt. Also ich zumindest bin ja schon ein ziemlicher Frühschläfer. Dann sind wir in bislang geheimer Mission nach Kölle gefahren am Donnerstag. Waren da eigentlich auch halt mehr als den halben Tag unterwegs. Und Freitag sind wir dann nach Flörsheim gefahren, also bei Frankfurt, und haben da abends im Altenheim unsere Live-Show gehabt, was so, so cool war. Also wir haben uns da schon drauf gefreut, aber ich glaube, dass es wirklich so viel Spaß macht, haben wir auch nicht gedacht. Wir haben uns da, glaube ich, beide, ich spreche jetzt mal für dich mit, sehr wohl gefühlt. Und es war eine nette Runde. Es war auch gar nicht so wenig los. Also es war nicht so eine kleine Runde, wie ich es dachte. Und es war total krass dekoriert alles mit so Crime-Scene-Bändern, mit so serviert, mit so blutigen Handabdrücken. Es gab diese Aufsteller von einer Spurensicherung, die so durchnummeriert sind. Also es war einfach richtig cute.
Ja, definitiv sehr süß. Ich glaube, wir waren am Anfang bezüglich der gesamten Woche und allem, was jetzt angestanden hat, so ein bisschen skeptisch, weil wir gar nicht so richtig wussten, was können wir erwarten und so, ja. wo stecken wir irgendwie die ganzen und was müssen wir vielleicht sogar vorbereiten, was müssen wir beachten. Und ich glaube halt auch, dass beide Sachen jetzt so ein bisschen untypisch für das sind, was wir sonst eigentlich gemacht haben. Ich glaube auch, wenn wir uns jetzt in das Auftreten oder in die Shows in so einem Altenheim ein bisschen verliebt haben, sollten wir das nicht zu unserer Brand machen. Aber wir haben das ja, glaube ich, schon mal so angeteasert, dass wir halt letztes Jahr die Anfrage bekommen haben und erstmal so ein bisschen irritiert waren und hin und her überlegt haben. Und dann dachten wir, komm, wir geben dem Ganzen eine Chance. Also mal schauen, was passiert. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das war nicht nur für uns, sondern auch für die Bewohner, deren Angehörige, sowie die ganzen Mitarbeitenden dort und auch hoffentlich für alle, die sich außerhalb noch ein Ticket gekauft haben, ein wirklich mega cooler Abend.
Ja, das Coole war ja auch für die Leute, die eben noch extern dazugekommen sind, dass wir ja in der Region rund um Frankfurt auch vorher noch nie waren.
Das stimmt, ja.
Und manche waren so richtig, waren so richtig happy, haben uns dann erzählt, wie sie erfahren haben, dass wir nach Flörsheim kommen, was ja so ein winziger Ort halt einfach ist. Und es waren wirklich mehrere, die gesagt haben, was, nach Flörsheim, wie cool. Und sich sofort irgendwie ein Ticket gekauft haben. Also es war schon insgesamt einfach so ein wholesomer Abend.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Herzerwärmend, also, sagt man, glaube ich.
Ja, herzerwärmend, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, wir sind trotzdem froh, dass wir jetzt wieder zurück sind. Es war, wie gesagt, ein Up and Down, weil Leute, haltet euch fest, Chonky musste einfach schon wieder operiert werden.
Na klar.
Und schon wieder war es an dem Mittwoch vor unserem Auftritt hier in Münster. Ich glaube, er hat was dagegen, weil letztes Mal war es ja auch während der Tour am Tag unseres Auftritts, an einem Mittwoch vor dem Auftritt abends, musste ich ihn noch in die Klinik bringen. Also
sollten wir einfach nicht mehr in Münster auftreten?
Ja, vielleicht. Nicht mehr mittwochs in Münster auftreten, nicht an einem Münster.
Ja. Aber ich meine, besser so als vor einem Auftritt, wo wir nicht in Münster sind.
Stimmt, vielleicht hat er das dann auch gut getimt.
Ja, hat ausgehalten.
Ja.
Naja,
also ich bin froh, dass die Woche vorbei ist. Ich glaube, ich werde diese Erinnerung auf jeden Fall in eine kleine herzförmige Schachtel in meinem Herzen reinlegen nochmal. Und ich würde sagen, wir starten dann auch jetzt in unseren heutigen Fall, weil so ganz kurz wird er, glaube ich, nicht. Und Wir haben ja in unseren Fällen hier bei Menschen und Monster, aber auch bei Kaltblütig schon mehrfach über Morde, aber auch vermissten Fälle nach einem Disco-Besuch gesprochen. Also das ist irgendwie so ein Ding. Ich habe da häufiger schon drüber nachgedacht, wenn ich einen neuen Fall gemacht habe, wo ich so dachte, so, hey, haben wir das nicht schon gemacht? Es gibt so viele Parallelen. Ja, und in eigentlich den meisten dieser Fälle ist es so, dass Opfer und Täter allein unterwegs gewesen sind, als sie dann aufeinander getroffen sind. Und es ist ja auch wohl eher das typischere Szenario, also dass Einzelpersonen aufeinandertreffen und nicht, dass eine Gruppe irgendwie eine andere Gruppe umbringt oder sowas. Und daher würde ich so zumindest meinen, pocht man für vermeintlich mehr Sicherheit ja auch häufig darauf, dass sich die Menschen vor allem nach solchen Abenden zusammentun und gemeinsam nach Hause gehen. Ich persönlich erinnere mich auch, dass ich damals in meiner Jugend irgendwann immer so nach Partys auf jeden Fall immer mit meinen Freundinnen nach Hause kommen sollte. Egal, ob die jetzt um 2 Uhr, um 3 Uhr oder um 4 Uhr heim mussten und ich eigentlich schon viel früher hätte heimgehen sollen. Das war auch am Anfang immer so ein bisschen so ein Thema bei uns, weil, wie gesagt, alle anderen durften länger rausbleiben als ich. Und irgendwann hat meine Mama dann so gesagt, naja, was habe ich davon, wenn mein Kind alleine trotzdem im Dunkeln irgendwie 2-3 Stunden vor den anderen nach Hause kommt, aber dafür eben alleine, dann soll sie doch ein bisschen länger rausbleiben und dann aber dafür auf jeden Fall mit den anderen zurückkommen, vielleicht sogar bei den anderen übernachten. Und das war eben so, ich glaube, von 16 bis 18 vor allem so das Ding. Und irgendwann haben sich die Eltern dann auch untereinander zumindest anfangs abgesprochen und so geguckt, ne, wie kann man da auf eine Einigung kommen. Aber irgendwann hat das natürlich auch so ein bisschen nachgelassen. Und jetzt wäre halt meine Frage, war das bei dir auch so? Also hattest du da irgendwie ja bestimmte Auflagen, unter denen du dich abends oder nachts rausbegeben durftest? Und hast du dich vielleicht allein oder mit einer Freundin doch sicherer gefühlt? Und ist das heute noch so? So viele Fragen.
Ich glaube, wir haben es eigentlich eh fast immer so gemacht, dass wenn wir rausgegangen sind damals, dass wir woanders übernachtet haben. Also dass wir eh immer zusammen unterwegs waren, zusammen nach Hause sind, weil wir immer dann bei der einen Freundin oder bei der anderen übernachtet haben. Ich hatte, glaube ich, schon kürzere Zeiten, die ich eigentlich draußen bleiben durfte als die anderen. Ja, aber durch dieses Übernachten hat man das ja eh so ein bisschen ausgehebelt.
Ja, weil wer kontrolliert es dann, ne? Wenn die anderen Eltern auch damit fein sind, dass man so lange rausbleibt?
Ja, dann geht genau. Das. Nee, und also ängstlich war ich damals nie.
Ist schon bizarr, ne? Als Jugendliche hat man auch manchmal Sachen gemacht, wo man heute vielleicht denken würde, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Oder ja, offensichtlich hast du dir gar nichts dabei gedacht.
Ja, weil man damals aber auch noch nicht wusste, dass die Welt so schlecht sein kann.
Mhm, ja.
Und das weiß man halt inzwischen.
Ja, und wie ist das heute? Also wenn du heute jetzt mit deinen 30 Jahren nachts noch irgendwo unterwegs bist, bist du dann lieber mit irgendwem, also gut, das kommt so selten vor, weil du meistens schon um 9, maximal 9:30 oder 10 im Bett bist. Also eigentlich.
Und weil ich nicht feiern gehe.
Ja, auch wieder wahr. Aber es kommt ja doch schon manchmal vor, jetzt so wie zum Beispiel am Freitag nach dem Auftritt. Hättest du dich da weniger sicher gefühlt, wenn du alleine unterwegs gewesen wärst?
Also alleine im Auto oder?
Ja, gut, alleine im Auto ist auch schon wieder ein schlechtes Beispiel.
Also wenn ich alleine nachts zu Fuß irgendwo lang müsste, dann würde ich vielleicht zumindest sehr krass auf meine Umgebung achten. Mit dem Fahrrad zum Beispiel jetzt weniger und mit dem Auto kaum. Also mit dem Auto würde ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Aber ja, wie du schon sagst, das kommt so selten vor, dass ich da jetzt auch keine bestimmten Situationen wirklich vor Augen habe.
Ja, okay. Aber alles in allem würdest du doch sagen, dass du dich tendenziell selbst mit einer zweiten Person, egal ob sie jetzt männlich oder weiblich ist, auf jeden Fall wahrscheinlich in dunklen Nachtsituationen sicherer fühlen würdest als alleine.
Auf jeden
alleine.
Fall, ja, ja.
Ja, und der Fall, über den wir heute sprechen, hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Frage zu tun. Denn er zeigt, dass man nicht unbedingt alleine unterwegs sein muss, um in bedrohliche Situationen zu kommen. Denn auch Jasmin und Yvonne haben wohl gedacht, dass sie gemeinsam sicher sind. Und an der Stelle, den ein oder anderen Namen habe ich hier geändert oder hinzugefügt in dem Fall. Wir begeben uns zunächst einmal zurück ins Jahr 1994, genauer gesagt zum 8. Oktober, und zwar nach Limburg an der Lahn. Und da sind wir kürzlich jetzt auf dem Weg nach Flörsheim und zurück auch dran vorbeigefahren. Und Das ist eine hessische Kreisstadt, in der auch die zwei Teenagerinnen Jasmin G. und Yvonne H. leben. Die 16-jährigen Schülerinnen sind beste Freundinnen und unternehmen fast alles gemeinsam. Es ist Samstagabend gegen 9:30 Uhr. In Jasmins Zimmer verpassen die Freundinnen ihrem Styling noch den letzten Schliff, bevor es dann gleich in die Disco geht. Jasmins Mutter Anke wirft einen kritischen Blick auf die Mädchen, als sie sich verabschieden wollen. Wie vermutlich viele Eltern von Jugendlichen stellt sie die eine Frage, ob sie denn auch warm genug angezogen seien. Immerhin ist es ja jetzt auch Anfang Oktober und da sollte man dann doch ein bisschen drauf achten. Aber nach kurzer Überzeugungsarbeit ihrer Tochter, dass es in der Disco ja ohnehin warm sei und es für den Weg schon in Ordnung gehe, lässt Anke die beiden dann auch einfach ziehen. Sie wünscht den Mädchen einen schönen Abend und sagt, sie sollen auf sich aufpassen. Es ist eine Floskel, die man beiläufig und fast schon routinenhaft erwähnt, auch wenn man eigentlich nicht davon ausgeht, dass überhaupt irgendwas passieren wird. Vermutlich fühlt sich Anke außerdem ja doch wohler bei dem Gedanken, dass ihre Tochter mit ihrer Freundin und nicht alleine unterwegs ist. Dass sie das allerdings nicht retten wird, an weder sie noch die beiden Freundinnen zu diesem Zeitpunkt. Jasmin und Yvonne verlassen nun Jasmins Elternhaus im Limburger Stadtteil Blumenrott und sind bester Laune. Sie quatschen und lachen, während sie auf dem Weg in die Diskothek Easy im nicht einmal 4 Kilometer entfernten Örtchen Dietz sind. Die beiden lieben es zu tanzen und es ist jetzt auch nicht das allererste Mal, dass sie jetzt feiern sind. Also es ist schon ein paar Mal häufiger vorgekommen, auch wenn sie erst 16 sind. Und sie kennen sich daher auch schon in Easy und anderen Diskotheken in der Region aus. Und sie wissen natürlich, wo die besten Partys steigen. Im Easy angekommen halten die beiden Ausschau nach ihren Freunden, die bereits um einen der Tische versammelt stehen. Musik läuft, es werden in rauen Massen Getränke bestellt, es wird gefeiert und getanzt. Eigentlich ist die Stimmung wirklich gut, aber von den üblichen 4000 Besuchern, die sonst jedes Wochenende in die Disco strömen, scheint an diesem Abend nur ein Bruchteil da zu sein. Auch wenn man sich auf der Tanzfläche nicht anrempelt, so finden es Jasmin und Yvonne irgendwann ein bisschen langweilig. So richtige Partylaune kommt dort nicht auf, weshalb sie kurzerhand beschließen, weiterzuziehen. Nach Hause zu fahren, das kommt für sie zu dieser Uhrzeit jetzt noch nicht in Frage, also es ist erst 9:45 Uhr. Stattdessen geht es in die nächste Disco, und zwar dem Anyway im gut 10 Kilometer entfernten Elz. Das Anyway liegt im hiesigen Gewerbegebiet und ist sehr beliebt, aber zeitgleich nicht so ein Club, der megamäßig überfüllt ist. Sprich, dort gehen jetzt keine 4000 Leute jedes Wochenende ein und aus, vielleicht aber eben auch, weil dieses Gewerbegebiet ein bisschen abseits der Stadt liegt. Dennoch sollen die Partys dort fantastisch sein und so zieht es auch die Teenagerinnen dorthin. Wie lange sie von der einen zur anderen Location genau brauchen und auch wie sie dorthin kommen, das kann später nicht rekonstruiert werden. Fakt ist aber, die beiden kommen in dieser Nacht noch im Anyway an. Spätere Zeugen geben an, sie ab etwa 2 Uhr dort gesehen zu haben. Vermutlich sehr zur Freude der Mädchen steppt der Bär dort richtig. Ich finde übrigens, das ist eine fantastische, fantastische Redewendung. Ich liebe das. Es ist ja viel mehr los und das entfacht bei ihnen auch nochmal so ein bisschen die Feierlaune, die jetzt vielleicht in dem anderen Club so ein bisschen verloren gegangen ist. Und was das Ganze dann noch mehr befeuert, ist, dass sie noch weitere Freunde treffen. Eine von ihnen ist Sabine und Jasmin und Yvonne sind gemeinsam mit Sabine in den nächsten 2 Stunden eigentlich auf der Tanzfläche anzutreffen. Die drei singen die Lieder mit und holen ihre besten Tanzschritte raus. Sie haben offenbar sehr viel Spaß, doch auch die beste Partynacht muss irgendwann mal ein Ende finden. Die drei stehen, um ein bisschen Luft zu holen, noch am Eingang der Diskothek und quatschen. Und dann fragen die beiden, ob Sabine nach Limburg mitkommen wolle. Doch die sagt, sie bleibe noch etwas, sie würde gleich mal ihren Bruder suchen gehen, der auch vor Ort ist, und dann einfach mit ihm nach Hause fahren. Jasmin und Yvonne verabschieden sich dann gegen circa 4 Uhr und verlassen das Anyway, um sich auf den Heimweg zu machen. Ob die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings eine Idee haben, wie sie überhaupt zurückkommen sollen oder können, das ist fraglich. Zumindest habe sich laut Sabine keine von ihnen dazu geäußert. Also sie haben jetzt nicht gesagt, wir nehmen den Bus, wir nehmen ein Taxi, wir werden abgeholt oder so. Sabine sieht in diesem Moment lediglich, wie ihre Freundin in Richtung des angrenzenden und ziemlich schlecht beleuchteten Parkplatzes gehen und dann einfach in der Dunkelheit verschwinden. Vielleicht finden sie ja jemanden, der sie mitnimmt. Das ist wohl damals jetzt auch nicht unüblich, dass man da irgendwie bei so einer Disco, wenn schon jemand fährt, ins Nachbardorf auch jemanden mitnimmt. Und wenn, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich zu zweit eher traut, bei jemandem einzusteigen. Vielleicht, das denkt Sabine, haben sie aber auch schon was mit jemandem abgemacht und haben es ihr einfach nicht gesagt. Sorgen um ihre Freundin macht sie sich aber offenbar nicht. Sie sind ja zu zweit. Sie selbst geht danach wieder rein, um ihren Bruder zu suchen, und nach verlassen dann in den nächsten Stunden auch alle Partygäste die Disco und das Gewerbegebiet ist in den frühen Morgenstunden damit komplett ruhig. Und ruhig ist es an diesem Morgen auch bei Jasmin zu Hause. Gegen etwa 9 Uhr klopft Anke, ihre Mutter, an die Tür ihrer Teenager-Tochter. Eigentlich will sie ihr nur mitteilen, dass das Frühstück fertig ist, doch sehr zu ihrem Verdutzen stellt sie fest, dass von Jasmin jede Spur fehlt. Ihr Bett ist noch gemacht und es sieht ganz so aus, als sei sie in der Nacht gar nicht nach Hause gekommen. Anke greift, ohne zu zögern, zum Telefon und wählt die Nummer von Yvonnes Eltern. Sie hofft, dass die ihr gleich sagen, dass die Mädchen in der Nacht bei ihnen übernachtet haben und dass alles in Ordnung sei. Doch das Gegenteil tritt ein, denn auch Yvonnes Eltern finden ein leeres Zimmer und ein unberührtes Bett vor. Die Mädchen sind und waren also weder bei dem einen noch bei dem anderen Elternhaus. Unruhe macht sich jetzt breit, denn wie in eigentlich allen unserer Fälle ist es auch hier so, dass es den beiden überhaupt nicht ähnlich sieht, dass sie einfach nicht nach Hause kommen. Wenn Absprachen getroffen wurden, dann haben sie sich immer daran gehalten. Die Gedanken der Eltern rasen. Wo sind ihre Töchter und wie können sie nun am besten nach ihnen suchen? Ist vielleicht etwas Schlimmes passiert oder sind sie womöglich bei einer anderen Freundin untergekommen? Die Eltern telefonieren nun Familie, Freunde und auch Bekannte der Mädchen ab. Doch jede erreichte Person steigert eigentlich nur ihre Panik, denn niemand hat die Mädchen gesehen oder von ihnen gehört. Es wird klar, dass Jasmin und Yvonne nach dem Verlassen der Disco nirgends mehr gesehen wurden. Beim Anyway verliert sich also ihre Spur. Auch die Freunde, die ebenfalls feiern waren, die können sowohl den Eltern als auch später der Polizei nicht wirklich weiterhelfen. Und der Sonntag nimmt jetzt erstmal seinen Lauf, doch weder Jasmin noch Yvonne kommen nach Hause. Nach stundenlangen erfolglosen Versuchen, ihre Töchter auf eigene Faust wiederzufinden, entscheiden die Familien gegen Abend, dass sie die Polizei einschalten müssen. Ja, die Polizei nimmt den Fall natürlich auf, auch schon alleine deswegen, weil es sich hier um 2 Minderjährige handelt. Doch so wirklich viel können auch sie zunächst nicht herausfinden. Also die Eltern erzählen natürlich alles, was sie jetzt schon in Erfahrung bringen konnten. Aber die Beamten versuchen auch im ersten Schritt wohl, die Eltern, ja, ich würde es sagen, in Anführungszeichen zu beruhigen. Sie sagen wohl so ein paar Sachen in Richtung, Jugendliche laufen halt manchmal einfach weg und sie sind ja zu zweit, man tauchen in der Regel wieder auf und vielleicht haben sie irgendeinen Schabernack angestellt. Also sie versuchen das Ganze so ein bisschen in ein besseres Licht zu stellen, auch wenn ihnen vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon klar ist, dass das jetzt auch nicht so gut aussieht. So oder so beruhigend wirken diese Ansätze der Polizei auf die Eltern natürlich nicht. Die ersten Suchmaßnahmen in dem Fall laufen an, auch Zeugen werden befragt und dennoch verlaufen die nächsten paar Tage ohne ein Zeichen von Jasmin und Yvonne. Die Sorge ihrer Familien steigt ins Unermessliche. Am Dienstag, den 11. Oktober, nur 3 Tage nach der letzten Sichtung der Mädchen, kommt es dann zu einem grausamen Fund. Im knapp 60 Kilometer entfernten Hüttenberg ist ein Holzhändler mit einem seiner Kunden im Auto unterwegs. Sie wollen sich im Wald etwas Holz anschauen, das bereits gefällt dort gelagert wird. Vor Ort angekommen, schauen sie sich jetzt erstmal aus dem Auto so ein bisschen um, fahren an so ein paar aufgestapelten Haufen vorbei und bei einem bleiben sie dann stehen, denn aus dem Augenwinkel entdecken sie, dass zwischen einigen dieser aufgestapelten Baumstämme etwas hervorragt. Bei genauerem Hinsehen sieht der Holzhändler, dass es 2 Beine sind, die so blass aussehen, dass er sie für die einer Schaufensterpuppe hält. Er steigt aus und geht dorthin und auf den zweiten Blick wird dann klar, es handelt sich um eine Leiche. Und mehr noch, da ist nicht nur eine, sondern gleich zwei weibliche Leichen, die er vorfindet. Diese sind nackt und offenbar brutal zugerichtet.
Es ist halt nie eine Schaufensterpuppe.
Ja.
Warum sollte halt auch eine Schaufensterpuppe auf einem Holzstapel liegen? Also ich meine, klar, warum sollten Leichen da drauf liegen?
Ja.
Nichtsdestotrotz muss das ja ein unglaublich traumatisierendes Ereignis für diesen Mann sein.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, für alle anderen Beteiligten ist es dann doch noch ein bisschen traumatisierender. Fakt ist, die beiden erkennen jetzt natürlich den Ernst der Lage und rufen sofort die Polizei, die bereits kurze Zeit später eintrifft. Der Fundort der Leichen wird weiträumig abgesperrt und im Anschluss wird alles akribisch auf Spuren untersucht. Aufgrund der aktuellen Vermisstenanzeige aus Limburg sowie der Beschreibung von Jasmin und Yvonne besteht zu diesem Zeitpunkt kaum ein Zweifel, dass es sich bei diesen beiden Leichen um die Mädchen handelt. Eindeutig bestätigen kann das später aber nur die Rechtsmedizin. Die erste Einschätzung vor Ort lautet, dass die beiden bereits seit etwa 3 Tagen tot sind. Ob sie aber auch schon so lange dort liegen, das lässt sich nicht gesichert bestätigen. Bei einer Sache ist man sich dann aber doch sehr sicher. Bei dem Fundort handelt es sich nicht auch um den Tatort. Die Leichen der Mädchen sind nicht nur nackt, sondern offenbar auch sehr sauber, also so, als wären sie gewaschen worden. Kampfspuren gibt es außerdem im Wald keine und auch Kleidungsstücke oder andere persönliche Gegenstände der beiden sind nicht auffindbar. Da ist lediglich diese eine weiße Socke, die in den meisten Quellen als Herrensocke beschrieben wird. Und diese klebt an dem Oberschenkel von Jasmin. Woher diese kommt oder wem sie gehört, ist unklar. Auch ob sie etwas mit der Tat zu tun hat, das gilt es nun herauszufinden. Da die technischen Gegebenheiten 1994 allerdings noch nicht so wirklich weit sind, bleiben kaum Methoden, um an dieser Stelle weiterzukommen. Ein wichtiges Beweisstück ist diese Socke aber natürlich dennoch. Die Leichen werden nun vorsichtig abtransportiert und weitere Spuren gesichert. Und indes machen sich Beamte der Kripo mit der traurigen Nachricht auf den Weg zu Jasmins und Yvonnes Eltern. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht 100% bestätigt ist durch die Rechtsmedizin, dass es sich um die beiden handelt, sind sie sich so sicher, dass sie die Familien eben informieren, dass ihre Töchter tot sind. Unglaube, Trauer und Wut macht sich in den Familien breit. Für sie ist in diesem Moment natürlich eine Welt zusammengebrochen und es gibt da so viele Fragen, die dringend geklärt werden müssen. Nicht nur das Warum und Wie rund um die Taten, auch die Frage nach dem oder den Tätern beschäftigt die Polizei und die Familien gleichermaßen. Schnell fragt man sich nämlich, hätte ein Täter gleich beide in Schach halten, sie töten und entsorgen können? Oder hatte diese Person vielleicht Hilfe? Und kannten Jasmin und Yvonne den Täter oder die Täter? Haben sie an diesem Abend mit ihnen gefeiert oder sind sie im Anschluss vielleicht bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit zufällig aufeinander getroffen? Die Ermittlungen in dem nun Doppelmord werden natürlich intensiviert, während die rechtsmedizinischen Untersuchungen in der Uni Gießen auf Hochtouren laufen. Hier wird dann auch final bestätigt, was bereits angenommen wurde. Bei den Leichen handelt es sich um Jasmin und Yvonne. Die nackten Körper beider Mädchen zeigen schon auf den ersten Blick massive Misshandlungsmerkmale. Dass die Todesursache letztlich jedoch nichts mit diesen Verletzungen zu tun hat, überrascht die Mediziner dann aber doch. Also nicht im Sinne von, die sind so schwer, die hätten schon alleine zum Tode führen müssen, sondern das, was jetzt rauskommt, hätten sie nicht erwartet. Denn im Zuge der Obduktion stellt man fest, beide sind in einer Überdosis Chloroform gestorben. Vielleicht, um euch alle einmal abzuholen, Chloroform ist, glaube ich, uns allen irgendwie zumindest ein Begriff. Das ist ein chlorierter Kohlenwasserstoff, der auch wirklich lange Zeit in der Geschichte als Betäubungs- bzw. Narkosemittel in der Chirurgie und der Anästhesie genutzt wurde. Es handelt sich dabei um eine süßlich riechende, farblose Flüssigkeit, die vor allem in Film und Fernsehen immer wieder durch so ein getränktes Tuch auf die Gesichter der Opfer gedrückt wird. Nach einiger Zeit wachen die Leute dann aber in der Regel wieder auf. Aber eine durch eingeatmetes oder verschlucktes Chloroform ausgelöste Vergiftung kommt aber dann vor allem, wenn man es überdosiert, zustande. Und Symptome einer solchen Vergiftung sind anfänglich erstmal Kopfschmerzen und Schwindel, später setzen dann Atemlähmung und Herzrhythmusstörungen ein. Auch Leber und Nieren können im Verlauf einer Vergiftung geschädigt werden, sodass es am Ende zum Tod führen kann. So wie eben in diesem Fall. Und es wird gemutmaßt, dass die Mädchen wiederholt mit dem Chloroform sediert und somit immer weiter quasi vergiftet wurden. Weshalb die Mädchen offenbar sediert wurden, wird spätestens dann klar, als man ihre Verletzungen noch ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Neben diversen kleineren Schrammen und blauen Flecken, die am ganzen Körper zu finden sind, gibt es da auch rote, blutunterlaufene Ringe, die ich jetzt in der Größe nicht so ganz einordnen konnte, aber die befinden sich wohl rund um vor allem Yvonnes Brüste. Die sehen so perfekt rund aus, als seien ihr quasi mit so einer Art Saugglocke, zumindest aber mit einem starken Unterdruck, diese Abdrücke quasi zugefügt worden. Außerdem fällt bei beiden Leichen besonders die Platzierung der, ich sag mal, schlimmeren Verletzungen auf, die sich vor allem auf den Genitalbereich und die Brüste der Mädchen konzentrieren. Es gibt Stellen, die sehen so aus, als habe man dort nicht besonders dünne Nadeln durch die Haut gesteckt und sie auf brutalste Art misshandelt. Recherchen zu den Tatwaffen und auch den Praktiken der Misshandlung leiten die Ermittelnden dann in die Sadomaso-Szene. Und damit ist auch quasi klar, hinter dem Tod der Mädchen steht sehr wahrscheinlich ein sexuell-sadistisches Motiv. Die Ermittlungen richten sich dementsprechend danach und so sucht man auch in der SM-Szene in der Region nach möglichen Tatverdächtigen, wird da aber nicht fündig. Und auch unter einigen der Partygäste, Freunde und Angehörigen der beiden Mädchen scheint niemand weiter in den Fokus der Ermittelnden zu geraten. Man hat nun zwar die Leichen und auch so eine grobe Rekonstruktion ihrer letzten Stunden und was mit ihnen danach passiert ist, wobei natürlich viele der Fragen trotzdem weiterhin zu Spekulationen offen bleiben. Und dennoch scheint man seitens der Ermittlungsbehörden kein Stück weiterzukommen. Dass es sich um einen oder mehrere fremde Täter handelt, wird in diesem Fall immer wahrscheinlicher und erschwert natürlich auch die Ermittlungen. Alle relevanten Ansätze in diesem Fall sind bald ausermittelt und so wendet man sich in vielleicht auch Verzweiflung im Juli 1995 dann an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Damals spricht noch Eduard Zimmermann mit den Studiogästen über den Fall. Und auch wenn im Anschluss diverse Hinweise eingehen, führt keiner von ihnen zum Täter. Auch die ausgeschriebene Belohnung von 2.500 D-Mark kann ebenso wenig zu der Auflösung dieses Falles beitragen. Ende 1995, also gut ein Jahr nach den Morden, stellt die Sonderkommission der Kripo ihre Arbeit vorerst ein. Es wird nur noch ermittelt, wenn es neue Spuren und neue Ansätze gibt. Für die Familie der Mädchen ist es natürlich eine Tragödie, dass sie noch immer mit der Ungewissheit leben müssen, warum ihre Töchter zu Opfern wurden und durch wen, aber auch, dass sie nicht wissen, ob dieser Fall jemals geklärt werden kann. Mehr als ein halbes Jahrzehnt vergeht, bis dann endlich wieder Schwung in die Ermittlungen kommt. Die Technik hat sich natürlich, was DNA-Überprüfung und andere labortechnische Sachen angeht, bis Anfang der 2000er so sehr verbessert, dass viele Akten von damals erneut rausgeholt und Asservate labortechnisch untersucht werden können. Mit einem Mal sind Überprüfungen möglich, von denen man Jahre zuvor nur hat träumen können. Der Doppelmord an Jasmin und Yvonne gehört 2001 dann ebenfalls zu den Fällen, die man sich vornimmt. Und wir erinnern uns, damals hat man diese weiße Herrensocke gefunden, die man bis dato niemandem hat zuordnen können. Und, was bis jetzt noch nicht gesagt wurde, es wurde wohl bei der Obduktion auch was von den Fingernägeln abgeschnitten und es wurden Spuren unter den Fingernägeln gesichert. So gab es zum Beispiel an einem der linken Finger von Yvonne eine DNA-Spur, die zumindest gesichert werden konnte, obwohl man die Leichen vor dem Ablegen dort sehr intensiv gewaschen hat. Also man hat sich sehr große Mühe gegeben, dort keine Spuren zu hinterlassen, hat es aber dann trotzdem nicht geschafft. Und die erste Auswertung ergibt dann auch prompt ein ziemlich interessantes Ergebnis, wie ich finde. Denn sowohl an der Socke als auch an den Fingernägeln kann DNA gefunden werden. Das ist jetzt erstmal nicht so überraschend. Aber es sind zwei unterschiedliche Spuren. Eine davon ist männlich und eine weiblich. Keine dieser Spuren ist jedoch im System hinterlegt, sodass die Polizei einen Massengentest durchführen lässt. Sie konzentrieren sich zunächst dabei auf die männliche DNA und den Abgleich damit. 1111 Männer, also eine richtige Schnapszahl aus dieser Region, werden eingeladen, getestet und im Zweifel auch richterlich dazu gezwungen. Und auch wenn eine solche Maßnahme unfassbar aufwendig ist und in dem einen oder anderen Fall auch nicht vielversprechend ausgegangen ist, zeigt sie in diesem Fall, wie wichtig und richtig es war, diesen Weg zu gehen. Denn tatsächlich stimmt die DNA der Herrensocke fast zu 100% mit der einer der getesteten Männer überein. Und dabei handelt es sich um den mittlerweile 42 Jahre alten Maurer Lutz K., der dann prompt am 18. September 2001, fast 7 Jahre nach der Tat, an seiner Arbeitsstelle festgenommen werden kann. Lutz, der lässt sich zwar in diesem Moment widerstandslos festnehmen, gestehen tut er die Tat, die man ihm jetzt vorwirft, jedoch nicht. Und auch seine Ehefrau Monika K. wird im Zuge seiner Festnahme natürlich vernommen. Dann gibt es auch noch eine Hausdurchsuchung und diverse andere Maßnahmen. Aber die Ermittler, die sprechen jetzt erstmal mit den beiden und auch genauso wie ihr Mann bestreitet sie, dass sie oder ihr Mann etwas mit den Morden zu tun haben. Aber nicht nur die bisher noch nicht zugeordnete weibliche DNA-Spur, sondern auch ein Brief, den man bei der Durchsuchung ihres Hauses gefunden hat, wirft die Frage auf, ob Monika nicht vielleicht doch mehr weiß, als sie zunächst zugibt. Spätestens aber nach der Überprüfung ihrer DNA ist klar, sie hat die Spuren unter den Fingernägeln von Yvonne verursacht. Und auch Monika wird daraufhin verhaftet. Sie haben die Leichen der Mädchen zwar damals offenbar gewaschen und haben auch versucht, das sehr akribisch zu machen, aber eben nicht akribisch genug. Als die ermittelnden Monika mit dem von ihr handgeschriebenen Brief konfrontieren, den man in dem Haus bei der Durchsuchung gefunden hat, knickt sie dann auch nach und nach so ein bisschen ein. Denn in diesem Brief, den sie, ich weiß gar nicht, an wen sie den geschrieben hat, aber sie hat den auf jeden Fall geschrieben und beschreibt darin eine Situation, die ihr passiert ist. Und sie beschreibt darin ihren Mann Lutz als einen absoluten Sadisten. Sie schreibt über seine Vorliebe für Schmerzen, Folter und Demütigung und wie er das vor allem an ihr, zumindest in der ersten Zeit, ausgelassen hat. Sie schreibt also den Brief, als ginge es um etwas, das ihr passiert ist. Ob aber das Gleiche auch mit Jasmin und Yvonne passiert sein könnte, lässt sich in diesem Moment nicht gänzlich ausschließen. Es gibt in diesem Brief detaillierte Beschreibungen seiner Taten, inklusive auch der Nutzung von Chloroform. Also sie hat da von ihren Erfahrungsberichten beschrieben, wie Lutz sie vor allem zu Beginn ihrer Beziehung häufiger mal mit Chloroform auch sediert hat. Und ich würde meinen, das sind auf jeden Fall Zeilen, die einem den Magen umdrehen. In dem Brief schreibt sie aber weiter über sich selbst. Sie wollte wohl nie da mitmachen, also sie hat dem Ganzen nicht zugestimmt, habe aber wohl aus Angst, nach einer Trennung als alleinerziehende Mutter keinen Partner mehr zu finden, zu ihrem Lutz gehalten. Und auch wenn diese Beziehung, in der sie jetzt ja offenbar beschreibt, dass sie diese sexuellen Fantasien, die ihr Mann hat, nicht unterstützt hat und eigentlich auch nicht mitmachen wollte, hat sie ihn tatsächlich später noch geheiratet. Und am Ende räumt sie ein, dass sie für die Morde mitverantwortlich ist und dass ihr Mann sie dazu gezwungen habe. So richtig, was passiert ist, gesteht sie wohl am Anfang nicht. Also es sind eher so schwammige Aussagen. Generell können wir uns ab diesem Zeitpunkt so ein bisschen merken, sie gehen bei ihren Versionen hin und her. Der eine schiebt dem einen und der andere dem anderen die Schuld so ein bisschen zu. Und so 100% stringent lässt sich nicht nachvollziehen, was jetzt genau passiert ist. Aber ich kann auf jeden Fall im Verlauf so ein bisschen das vielleicht noch einordnen. Für die Ermittelnden besteht nun trotz des fehlenden Geständnisses von Lutz selbst kein Zweifel mehr, dass er und seine Frau für die Morde der beiden Mädchen verantwortlich sind. Natürlich schon alleine aufgrund der DNA-Spuren, die hier gefunden wurden, ist das Ganze nochmal genauer zu betrachten. Und die Ermittlungen gehen somit auch nochmal in so eine heiße Phase und handfeste Beweise werden vor allem in Vorbereitung auf einen anstehenden Prozess nochmal zusammengetragen. Noch bevor aber der Prozess starten kann, flattert bei der Staatsanwaltschaft Limburg ein Brief ein und dieser ist von Lutz geschrieben worden. In diesem Brief gibt er dann allerdings zu, er habe Jasmin und Yvonne gemeinsam mit Monika entführt und getötet. Es sei aber keinesfalls so gewesen, dass er seine Frau dazu gezwungen habe. Im Gegenteil, sie sei mehr oder weniger der Kopf der ganzen Aktion gewesen. Er beschreibt in seinem Brief, dass auch der Sex innerhalb dieser Beziehung immer zu 100% einvernehmlich abgelaufen sei und Monika es geliebt habe, das Opfer zu sein und Schmerzen zu ertragen. Sie hätte auch von Mal zu Mal brutalere und heftigere Fantasien entwickelt und sie habe ihn irgendwann quasi übertrumpft. Und es käme ihm so vor, Zitat, als habe sie in den vergangenen Jahren alles geplant. Er stellt sich in diesem Brief als quasi ein Opfer ihrer Eifersucht und ihrer vermeintlichen Nymphomanie dar. Er schiebt also jegliche Schuld von sich und auf seine Frau. Auch wenn er natürlich irgendwie sagt, ich habe mitgemacht, aber sie war quasi die Treiberin dahinter. Er schreibt weiter, dass Monika eines Nachts nach einem heftigen Streit wohl plötzlich gesagt haben soll, lass uns eine holen, die wir quälen können. Es sei die Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1994 gewesen, die Nacht, in der sie sich gemeinsam auf die Jagd gemacht haben sollen. Sie seien dann mit dem Auto nach Elz gefahren und hätten dort auf dem Parkplatz des Anyway gewartet. Als sie Jasmin und Yvonne sahen, lockten sie sie zu ihrem Wagen und boten ihnen offenbar eine Mitfahrgelegenheit an. Im Auto ging dann alles ganz schnell. Sie hätten ihnen mehrfach ein chloroformgetränktes Tuch ins Gesicht gedrückt und ihnen so Postsäcke übergestreift. Also das sind wohl so fette, dicke Jutesäcke, in denen dann immer die Briefe halt abtransportiert wurden aus den Briefkästen. Und die haben sie ihnen so übergezogen, dass sie quasi erstmal außer Gefecht gesetzt sind. Und danach seien sie dann von Els aus nach Hause gefahren. Dort angekommen, bemerkten sie dann aber offenbar, dass die Mädchen unterwegs verstorben seien. In diesem Brief heißt es, Zitat, ich konnte ja auch nicht wissen, dass sie an dem Chloroform kaputt gehen. Die Mädchen mussten laut ihm aus reiner Sexlust sterben, auch wenn er es nicht so geplant haben will. Es sei einfach ein Unfall gewesen. Aber dieser Aussage wird der Rechtsmediziner in dem Prozess später vehement widersprechen und trotz des dieses Widerspruchs bleibt Lutz bei seiner Version. Die beiden Mädchen waren schon tot, als sie am Haus angekommen sind. Eines dieser Opfer sei laut seiner Aussage komplett blau gewesen, dem anderen sei Schaum aus dem Mund geflossen. Er habe dann auch Wiederbelebungsversuche gemacht, die aber nicht geglückt seien. Danach habe er sich gedacht, diesen Unfall, wie er ihn betitelt, wie ein Sexualverbrechen aussehen zu lassen. Und nur deswegen habe er die Mädchen dann danach noch malträtiert. Im Anschluss habe er die Leiche mithilfe seiner Frau gewaschen und wieder in diese Säcke gepackt. Einen habe ich an die Heizung gestellt, den anderen an den Schlafzimmerschrank. Dann habe ich mich schlafen gelegt, einen Orgasmus hatte ich nicht, heißt es, als er da später zu gefragt wird. In der darauffolgenden Nacht, also von Sonntag auf Montag, hätten Lutz und Monika die Leichen der Mädchen dann in den Wald gebracht und dort abgelegt. Er wollte die beiden wohl eigentlich vergraben, aber er sagt dann auch noch so sehr, ja, lapidar, dass seine Frau, die ja erzkatholisch ist, das nicht gewollt hätte. Ja, und genau dieser Brief wird dann noch einmal Gegenstand im Prozess, der im Sommer 2002 vor dem Limburger Landgericht startet. Einige dieser Sachen sind eben seine Antworten darauf gewesen. Als der Brief verlesen wird, steht einigen Prozessbeteiligten die Fassungslosigkeit wirklich ins Gesicht geschrieben. Es ist die Art und Weise, wie er das Ganze beschreibt und wie er auch die Opfer nochmal degradiert. Aber auch die Tatsache, dass das, was er quasi in dem Brief schreibt, aber später auch zu Protokoll während des Prozesses gibt, zu den restlichen Aussagen und Beweisen in dem Prozess nur so bedingt passt. Wir haben jetzt schon gehört, die Rechtsmediziner sind sich sicher, dass diese ganzen Verletzungen und Misshandlungen noch bei lebendigem Leibe quasi stattgefunden haben müssen und dass sie nicht schon während der Autofahrt gestorben sind. In der Anklage der Staatsanwaltschaft wird Lutz und Monika aber nicht nur der gemeinschaftliche Mord an Jasmin und Yvonne aus sexuellen Motiven vorgeworfen. Auch sollen sie gemeinschaftlich für den sexuellen Missbrauch an Monikas leiblicher Tochter und einem 11-jährigen Mädchen aus der Nachbarschaft verantwortlich sein. Und als wäre das nicht alle schon grausam genug, wurden bei ihnen auch noch über 13.000 Missbrauchs- und Gewaltabbildungen von Kindern und Jugendlichen gefunden. Monika zeigt sich ebenso wie im Vorfeld des Prozesses auch während der Verhandlungen zumindest teilweise geständig. Sie gibt zu, als eine Art Köder fungiert zu haben, um die Mädchen ins Auto zu locken. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, über die wir schon häufiger gesprochen haben. Man würde auch als Einzelperson wahrscheinlich immer eher zu einem Ehepaar oder zu jemandem mit einsteigen, wo auch noch eine Frau im Auto sitzt. Und so haben sie sich das wohl auch da gedacht. Außerdem, das sagt Monika dann auch, will sie im Nachhinein auch bei der Entsorgung der Leichen und eben diesem Waschvorgang geholfen haben. Nichts davon habe sie aber freiwillig gemacht oder, wie ihr Mann das vorgibt, initiiert haben. Sie habe gemacht, was Lutz ihr aufgetragen habe, denn sie sei ihm hörig gewesen. Sie schildert im gleichen Zuge, dass auch ihr Leben mit ihm von Gewalt und Demütigung geprägt war. Sie erzählt von seinen sexuellen Wünschen und Vorlieben und auch davon, dass sie diese nicht nur nicht erfüllen wollte, sondern das häufig schlichtweg gar nicht konnte. Denn von Sex zu dritt bis hin zu pädophilen Neigungen sei alles dabei gewesen. Sie beschreibt, dass sie emotional von ihm abhängig gewesen sei und durch die Tat letztlich außerdem mit ihm, und das zitiere ich, für immer verbunden ist. Warum sie so vieles ertragen und auch hingenommen habe, das will das Gericht dann nochmal genauer wissen. Aber sie wird daraufhin so ein bisschen gekränkt und knickt dann auch ein. Und es wirkt so, als hätte sie sich auf jeden Fall extrem davon angegriffen gefühlt von dieser Frage, warum sie sich nicht getrennt hat und warum sie ihn auch noch extra danach geheiratet hat. Und sie sagt dann, weil ich dumm bin, ich nehme alles hin. Wenn einer zu mir sagt, bleib eine Stunde sitzen, dann bleibe ich sitzen. Ob sie es sich mit so einer Aussage nicht vielleicht ein bisschen sehr einfach macht, ist fraglich, aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant, diese Reaktion. Natürlich wird in diesem Prozess dann auch ein Gutachten für die jeweils Angeklagten, also sowohl für Monika als auch für Lutz, beauftragt. Und der Gutachter in diesem Prozess bescheinigt Lutz eine verminderte Schuldfähigkeit und das aufgrund seiner manifesten sadistischen sexuellen Störung. Außerdem weiß man, dass er noch vor seinem ersten Geburtstag in ein Heim kam, da seine Mutter wohl an Krebs erkrankt ist. Und erst als er 3 Jahre alt war, durfte er dann wieder zurück in die Familie kommen, weil es dann wohl irgendwie erst gepasst hat. Und so, sagt der eine Experte, könnte sich vielleicht auch sein Frauenhass entwickelt haben. In einem Artikel im Spiegel heißt es dazu, eine unvollständig gebliebene innere Trennung bedinge in der Regel eine ambivalente Gefühlseinstellung zur Mutter, also von Verschmelzungswünschen bis hin zu Hass und Wut, die im späteren Leben auch auf Frauen überhaupt übertragen werde. Und weil ihm eben in den ersten Lebensjahren diese innige, liebevolle Bindung gefehlt hat und dass eben auch alles von seiner Mutter ausgegangen ist, könnte es eventuell halt zu diesem internalisierten Frauenhass kommen. Anders als ihr Mann wird Monika K. hingegen die volle Schuldfähigkeit attestiert. Auch wenn am Ende des Prozesses nicht lückenlos aufgeklärt werden kann, was sich ereignet hat und vor allem wie es um die Dynamik der Eheleute quasi bestellt war, fällt im März 2003 dann dennoch endlich ein Urteil. Lutz K. wird wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. Ihm wird sowohl dieses sexuelle Motiv als Mordmerkmal dargelegt, aber auch tatsächlich die Heimtücke. Aufgrund einer diagnostizierten schweren sexuellen Perversion wurde bei ihm ja die verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, aber es wurde auch gesagt, dass er durchaus zur Wiederholungsgefahr quasi neigt. Die besondere Schwere der Schuld wurde trotz dieser abartigen Verbrechen trotzdem nicht verhängt. Und auch Monika bekommt eine lebenslange Haftstrafe wegen des heimtückischen Mordes und auch den aus niedrigen Beweggründen, denn sie handelte wohl, um die Zuneigung ihres Mannes zu gewinnen. Das Gericht stellt außerdem fest, dass Monika keinesfalls nur die Gehilfin in diesem Fall war, also nicht so, wie sie das jetzt darstellt, auch wenn sie die Zuneigung von ihm haben wollte, sondern sie kategorisieren sie ganz klar als Mittäterin in diesem Fall. Ohne sie wäre die Tat nicht möglich gewesen, so sagt es die Richterin. Außerdem, und das wurde ja jetzt auch schon mehrfach in dem Prozess dann quasi gesagt, seien sie sich ja nicht darüber bewusst gewesen, dass man mit Chloroform auch jemanden töten kann. Und dass zumindest die Gefährlichkeit des Chloroforms muss auch diesem Ehepaar bewusst gewesen sein, so sagt es die Richterin am Ende. Beide Verteidiger gehen am Ende in Revision und im Mai 2004 bestätigt der Bundesgerichtshof dann beide Urteile, wodurch die natürlich rechtskräftig geworden sind. Was ich mich jetzt gefragt habe, wenn auch Monika sich jetzt hier so als reine Mittäterin darstellen wollte, wieso hat sie dann auch noch während des Prozesses zu ihrem Mann gehalten? Sie hat danach nie die Scheidung zum Beispiel eingereicht. Sie hat auch auf Nachfrage vor Gericht gesagt, sie seien immer noch zusammen, egal ob sie jetzt beide getrennt voneinander eben im Gefängnis sitzen. Und weil sie das halt für immer irgendwie verbindet, würde es auch nicht zu dem Bruch kommen. Und da frage ich mich dann doch, wenn du das so verachtenswert findest, würdest du dann nicht zumindest andere Schritte in diesem Moment einleiten? Aber das lasse ich jetzt vielleicht erstmal so stehen. Mittlerweile sind ja jetzt schon mehr als 20 Jahre vergangen. Also ist fraglich, ob beide tatsächlich noch in Haft oder in Lutz' Fall auch in der psychiatrischen Unterbringung sind. Genaueres dazu ist natürlich auch zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte nicht bekannt. Ja, Stefanie, und jetzt bin ich gespannt auf deine Gedanken zu dem Fall.
Ich frage mich vor allem, was mit der Tochter passiert ist. Die wurde ja missbraucht von beiden zusammen, oder?
Also genauere Infos dazu konnte ich jetzt auch nicht finden, aber es stand halt mit in der Anklage, weil es aber in den Berichten halt vor allem um den Fall von Jasmin und Yvonne ging, stand es hauptsächlich halt dazu und dann wurde so ein bisschen spekuliert und immer gemutmaßt über die Dynamik und die Verbindung zwischen den Eheleuten. Wer war tatsächlich wie schuldig am Ende und wer hat vielleicht wen angetrieben?
Hm. Ja, das ist ja eine sehr zentrale Frage hier.
Ja, definitiv. Was hältst du davon?
Also natürlich ist Monika mitschuldig und dass ohne sie diese Tat in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Ja. Also natürlich hat sie wahrscheinlich durch das Anlocken und dadurch, dass sich die beiden Mädchen sicherer gefühlt haben, weil da jetzt noch eine Frau dabei war, also natürlich hat sie deshalb schon dazu beigetragen, dass diese Tat so ausgeübt werden konnte. Ich glaube aber, Lutz hätte es ja auch einfach so machen können, dass er sich alleine mit seinem Auto irgendwo hinstellt und irgendwelche Mädchen, vielleicht ja nicht zwei auf einmal, also nicht diese zwei Mädchen, aber nichtsdestotrotz junge Frauen mit Chloroform betäubt. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass es unmöglich gewesen wäre. Ich finde es schwierig einzuschätzen, wie diese Dynamik jetzt wirklich war, weil das, was Monika erzählt hat, fand ich, klang schon für mich glaubhaft.
Mhm.
Also demnach hätte sie in meinen Augen schon ein anderes Urteil bekommen müssen, aber eben nur, wenn man das jetzt auch einigermaßen sicher hätte nachweisen können. Zum Beispiel, dass ihr Antrieb halt war, so schlimm das halt trotzdem auch ist, dass sie wusste, dass er ihr das dann antut, wenn er nicht eine andere, quasi, ja, ein anderes Outlet für seine Energie da hat.
Ja, das war auch ein ganz interessanter Punkt, denn in der einen Quelle hieß es manchmal, sie habe zumindest an gewissen Punkten in diesem Prozess und in den vorherigen Vernehmungen quasi gesagt, sie habe am Anfang vieles von dem über sich ergehen lassen, damit es niemand anderes über sich ergehen lassen muss. Aber irgendwann hieß es ja dann auch, gab es ja wohl so einen Shift, wo sie dann vielleicht beschlossen hat, ich möchte nicht immer nur das Opfer sein und wenn ich jetzt jemand anders suche, dann bin ich nicht die Geschädigte. Und ob es diese Veränderung tatsächlich gab oder ob das von ihr auskam, ob das von ihm auskam. Ich finde, das ist sehr schwer rauszulesen gewesen, weil sich beide halt wirklich quasi während des gesamten Prozesses sehr viel gedreht und gewendet haben und man nicht eindeutig sagen konnte, wer hat jetzt welche Motivation, was auszusagen und hilft das am Ende auch.
Also ich glaube, wir hatten einfach schon häufiger mal Fälle, in denen es eben Paare gab, wo es solche sexuellen Gewaltfantasien und abnormale Neigungen gab und in denen Frauen das ertragen haben oder mit sich machen lassen mussten. Also ich habe jetzt gerade keinen konkreten anderen Fall im Kopf, wo ich jetzt einen Namen oder einen Ort nennen könnte, aber das kommt mir so bekannt vor.
Also ich muss sagen, irgendwie ist es ja sonst häufig so gewesen, dass diese Frauen das erstmal teilweise vielleicht aus Angst, aus Scham oder aus anderen Gründen lange mit sich machen lassen und irgendwann halt sich so ein Schalter umlegt und sie dann gegen den Mann vorgehen. Nicht aber in der Regel, dass sie dann helfen, andere Opfer zu suchen. Das ist ja doch schon eher seltener, würde ich sagen, oder?
Also, wie gesagt, genau diese Dynamik habe ich im Kopf noch von mindestens einem anderen Fall. Aber warte, was ist denn hier zum Beispiel mit Fred und Rose West gewesen? War das stimmt. Da nicht ähnlich? Boah. Also das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau weiß. Ich glaube, das war unsere Folge 12.
Was? Woher weißt du das denn jetzt schon wieder 12?
Das habe ich so im Gefühl. Ich glaube, das war so. Aber so Pärchen, die Frauen quälen, ich meine, das gibt's. Also ich meine, das hatten wir schon so ein, zwei Mal. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich im Großen und Ganzen etwas, was nicht so häufig vorkommt.
Also das, was ich halt so krass finde, ist, dass es einer dieser Abende ist, wer eigentlich immer war für Jasmin und Yvonne, wenn sie rausgegangen sind, dass sie sich wohlmöglich zu zweit sehr sicher gefühlt haben und dann nochmal extra sicher, als sie gesehen haben, dass in diesem Auto auch eine Frau sitzt, umso perfider und tragischer, dass es dann halt am Ende quasi genau dieses Vertrauen war und diese Sicherheit, in der sie sich gewogen haben, die sie dann in den Tod getrieben hat.
Ein Fall ist mir noch eingefallen. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber sie hieß, meine ich, Mira Hindley. Und das waren diese Moor-Mörders in England. Mhm. Hatte ich vor Ewigkeiten mal auf meiner Liste, bevor ich dazu übergegangen bin, eigentlich nur noch deutsche Fälle zu machen. Aber auch ein sehr spannender Fall, weil da hat sie nämlich auch die Opfer gelockt. Mhm. Ich glaube, auch einzusteigen, um eben dann vermutlich missbraucht zu werden. Ich habe den Fall jetzt nicht konkret von vorne bis hinten auf dem Schirm, aber ich weiß, dass sie auch auf jeden Fall da die Frau die Opfer gelockt hat. Wir hatten über diesen Fall schon mal ganz kurz gesprochen. Und zwar, als wir über Melanie Frank gesprochen haben, aber bei Kaltblütig.
Ja, stimmt.
Und zwar war das eine 13-Jährige aus Wiesbaden, die beim Zigarettenholen verschwunden ist. Also wirklich auf einem sehr, sehr kurzen Weg. Und weil das so ein bisschen zumindest räumlich in der Nähe war, wurde hier auch zumindest mal vermutet, dass da vielleicht eine Verbindung bestehen könnte. Allerdings war Melanie halt auch erst 13, auch wenn sie etwas älter vielleicht gewirkt hat.
Aber an der Stelle, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es natürlich ja hier den Vorwurf sexueller Missbrauchshandlungen an auch Minderjährigen und vor allem wenn wir geht und wenn wir dann noch überlegen, dass Monika ja auch gesagt hat, dass er durchaus pädophile Neigungen hatte, dann finde ich das gar nicht so abwegig. Aber auch da, denke ich mal, hätte es ja irgendwie vielleicht dann nach Bekanntwerden dessen, dass sie irgendwo zumindest auf der Tatverdächtigenliste stehen könnten, irgendwelche Überprüfungen geben können oder nicht. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Meinst du DNA-technisch?
Ja, genau.
Ich glaube, als man ihre Leiche, beziehungsweise auch nur, also man hat nur Teile ihrer Leiche gefunden von Melanie, und als man die gefunden hat, waren die schon skelettiert. Ich glaube, mit DNA-Spuren war da nicht mehr viel.
Ja, stimmt.
Es wurde jetzt aber auch nie, also es gab jetzt nie einen konkreten Hinweis darauf, dass diese Fälle in Zusammenhang stehen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ja, ich finde diesen ganzen Fall einfach schlimm, weil er sehr, also auf so eine Situation abzielt, die halt total, naja, nicht alltäglich ist, aber so, also total normal ist für ganz viele, gerade junge Leute, die feiern gehen, so wie wir das ja früher auch noch gemacht haben.
Damals, 1900 und.
Also klar, vielleicht lassen sich heutzutage nicht mehr so viele Leute mitnehmen wie noch vor 20 Jahren. Also ich persönlich habe das nie gemacht. Ich bin immer mit dem Bus oder mit dem Fahrrad gefahren oder halt auch mal mit dem Taxi, wenn meine Eltern mir Taxigeld gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz, es hätte ja auch gar nicht zwingend dazu gebraucht, dass sie mitgenommen werden, sondern wenn sie einfach nur auf diesem Parkplatz alleine stehen und dann kommt da dieses Pärchen und man kommt ins Gespräch und wenn es dann darum geht, dass du mit Chloroform betäubt wirst, dann passiert das im Zweifel auch ohne, dass du irgendwo in ein fremdes Auto erstmal einsteigst, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ich glaube, das, was ich so bezeichnend an diesem Fall finde und was für mich noch weniger dafür spricht, dass Monika hier ja nicht nur Beihilfe geleistet hat, sondern tatsächlich Mittäterin war. Sie hat ja über Jahre vorher in ihrer Beziehung nicht nur selber all das erfahren müssen, sondern sie hat ja ganz offensichtlich auch mitbekommen, dass es Übergriffe und Missbrauchshandlungen sowohl an ihrer eigenen leiblichen Tochter als auch an einem Nachbarskind gab. Dass es da genug Situationen gab, wenn sie wirklich daraus gewollt hätte, dann hätte sie ja zumindest die Möglichkeit gehabt, ihn zum Beispiel bei der Polizei anzuzeigen oder so. Also aber auch da natürlich schon wieder so, ich weiß nicht, wie tief sie wirklich als Opfer selber auch in dieser Beziehung gefangen war, aber oder wie weit sie damals vielleicht schon Mittäterin war und sich dann selbst belastet hätte. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum ginge, dass sie nichts gemacht hat und dass sie eigentlich nur quasi hörig war, dann hätte man da damals schon viel eher quasi einen Riegel vorsetzen können.
Also ich glaube zumindest nicht, dass es so war, wie Lutz das behauptet hat, dass sie eigentlich so der Motor dieser Sache war.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist eine Möglichkeit, dass sie da mitgemacht hat, um ihm zu gefallen. Aber je nachdem, wie er halt so drauf war, also wie ob er versucht hat, sie zu manipulieren oder ob er eben auch sonst gewalttätig war, um sie, ja, einzuschüchtern, zu bestrafen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie in ihm nicht nur hörig war, sondern eben auch sein Opfer war. Aber gut, so hat es das Gericht ja letztendlich nicht gesehen. Von daher.
Zumindest nicht uneingeschränkt so. Also sie haben, glaube ich, schon auch angenommen, dass sie während dieser Beziehung zum Opfer geworden ist und dass auch bevor Taten an anderen verübt wurden, sie alles abbekommen hat und dass sich vielleicht irgendwann halt so eine Dynamik daraus entwickelt haben könnte. Aber auch das lässt sich natürlich nicht handfest irgendwie nachweisen. Also darüber lässt sich natürlich anhand von Aussagen von den beiden, aber auch von Zeugen und anderen Leuten irgendwie eine Mutmaßung oder eine wahrscheinlichere Mutmaßung bestimmen.
Höxter ist so ein weiteres Pärchen.
Stimmt,
also
ja.
Also mir fallen immer mehr Leute ein. Ja, auf jeden Fall ein erschreckender Fall und wirklich so das, also ja, es waren jetzt Jasmin und Yvonne, aber es fühlt sich halt so an, als hätten das auch Maren und Steffi sein können. So,
ja.
Weißt du, ich meine? Und deswegen ist der irgendwie besonders schlimm, vor allem die Art und Weise, wie diese beiden Mädchen dann noch gequält und misshandelt wurden. Also als Eltern oder als Familie muss es schon schlimm genug sein, zu wissen, dein Kind wurde getötet. Also erstens, dein Kind ist tot, es wurde getötet. Und dann aber zu wissen, dass es vor seinem Tod wahrscheinlich noch richtig, richtig schlimme Qualen durchleiden musste. Boah,
ja.
Das muss unerträglich sein. Und nee, also ich finde den Fall richtig schlimm. Ich muss auch sagen, also das, was du dann erzählt hast, noch über die Missbrauchsabbildungen und so, das wird immer nur noch schlimmer.
Ja, und das war somit der Fall des Sadistenpaars Lutz und Monika K. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr vielleicht damals was von dem Fall mitbekommen habt, weil, wie gesagt, ne, jetzt wissen wir, dass auch ein paar Leute da in der Region auf jeden Fall wohnen, die uns hören. Und was eure Gedanken so allgemein zu dem Fall sind, schreibt uns das also gerne in die Kommentare. Oder unter den Beitrag bei Instagram unter Menschen und Monster findet ihr uns da.
Ja, Maren, und jetzt wäre ja der Zeitpunkt gekommen für
unseren Comic Relief? Fragezeichen?
Ja, wir hatten ja überlegt, dass wir jetzt gerne so herzerwärmende Geschichten erzählen wollen.
Mhm.
Finde ich eine super Idee,
aber
find die mal.
Ja.
Also ich habe jetzt so eine halb herzerwärmende Geschichte. Es fällt eigentlich auch mehr in die Kategorie unnützes Wissen, glaube ich. Aber es ist irgendwie auch ganz cute, deswegen erzähle ich es dir jetzt. Aber wenn ihr irgendwelche Geschichten fürs Herz habt, aus eurer Gegend, aus eurer Region, aus der Lokalzeitung, aus eurem beruflichen Alltag oder whatever, dann schickt uns die. Sonst wird das hier nichts.
Wie gesagt, wir sind auch weiterhin offen, bis wir hier unsere Abschlusskategorie gefunden haben für Vorschläge von euch. Ich glaube, wir brauchen das.
Wir reden jetzt über eine Tierart, die du nicht so magst, Nämlich Vögel. Aber wir reden über Papageien.
Oh, ja, wir waren doch jetzt am Wochenende noch spontan in Wiesbaden. Auf dem Rückweg haben wir Mama besucht. Und da wurde uns erzählt, es gibt einfach eine Papageien, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Plage ist, aber auf jeden Fall gab es diverse so grüne Papageien da.
Ja, in so einem Park. In freier Wildbahn.
Ja, Schloss Biebrich.
Ganz schön Lärm haben die gemacht. Und wir waren auf dem Flohmarkt.
Flomi.
Und haben Pokémon-Karten gekauft. Das war mega.
Das war sehr schön.
Highlight. Ja, aber wir reden jetzt nicht über grüne Papageien, sondern über Graupapageien. Und die wurden so einer Verhaltensstudie unterzogen. Dabei waren also jeweils, glaube ich, zwei so Vögel in so einer Box, also in so einem kleinen Mini-Raum und getrennt durch eine Glasscheibe. Und die haben so ein Token, heißt das, bekommen, also quasi so ein Chip, so ein Coin.
So ein Taler.
Ein Taler, genau. Und wenn sie diesen Taler durch ein Loch in der Scheibe dem Menschen gegeben haben, der da draußen stand, dann haben sie im Austausch dafür eine Nuss bekommen. Und das, was daran jetzt so süß ist oder herzerwärmend ist, dass dieses Experiment gezeigt hat, dass diese Graupapageien sehr hilfsbereit sind und auch sehr selbstlos sind. Denn wenn einer von diesen Papageien jetzt alle Token hatte, aber sein Kollege nebenan nicht, dann konnte er durch so ein kleines Loch in der Wand ihm diese Dinger geben. Also die haben das einfach von sich aus gemacht. Die haben von sich aus ihre eigenen Token, Taler durch die Wand durchgegeben, dem anderen, damit der die auch gegen Nüsse eintauschen kann.
Oh, das ist ja wirklich süß.
Aber wenn die gesehen haben, dass bei dem anderen Kollegen jetzt gar kein Mensch ist, der ihm eine Nuss geben kann, dann haben die ihm auch keine Token gegeben. Also die haben gerafft, da muss ein Mensch schon sein, mit dem ich das dann tauschen kann für eine Nuss. Aber ich finde es halt cute, dass sie halt dem anderen das einfach quasi ihre hart verdienten Token dann abgegeben haben, damit die auch was davon haben.
Ja, das finde ich auch schön. Das freut mich. Das hat jetzt mein Herz erwärmt. Sag ich dir, wie es ist.
Na, immerhin.
Ja, danke dir, Stefanie. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal für heute. Bevor uns hier auch der Sauerstoff im Büro ausgeht, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört auch unseren anderen Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall. Diese Woche sprechen wir über einen Rentner, der sich durch sein Fenster eigentlich mit allen Passanten immer unterhalten hat, bis er eines Tages spurlos verschwindet und man Leichenteile in Müllsäcken findet.
Wie das wohl zusammenhängt.
Du weißt es schon.
Ich weiß es schon und ihr könnt es ab spätestens morgen auch herausfinden. Hört also gerne auch da rein. Und ich hoffe, wir hören uns in dem Zuge auch nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!